Was ist? Schon müde? Ich sag doch, der Central Park ist groß. Wenn Sie da rüber gucken, das Gebäude mit dem spitzen Giebel in der Mitte, das sind die Dakota Apartments. Nummer 1, 72. West. John Lennon hat da gewohnt und ist direkt vor seiner Haustür erschossen worden. Falls es einen Gott gibt und falls ich unwahrscheinlicherweise in den Himmel kommen sollte, wird er mir ein paar unangenehme Fragen zu beantworten haben. Im Ernst. John Lennon wird von 6 Kugeln in die Brust getroffen. Und Yoko Ono steht direkt daneben und gar nichts? Ach ja, wenn Sie jemand sind, der in seiner Freizeit gern auf Tieren sitzt, man kann hier im Central Park auch reiten. Vor einiger Zeit habe ich ein Pferd gesehen, das von seinem Menschen an so einer Leine oder Longe immer im Kreis geführt wurde. Und ich dachte, wieso macht das blöde Pferd das? Und für mich erschließt sich das nur so. Das Pferd hofft darauf, dass der Mensch in der Mitte früher oder später einen Drehwurm kriegt und kotzen muss. Eventuell erklärt das ja auch das Verhältnis von John Lennon zu Yoko Ono oder das von so einigen anderen Ehepartnern zueinander. Dazu könnte ich Ihnen was erzählen.
Downtown Tussen und Greenwich zicken. Die Pilgerfahrt zur frisch in die Provinz gezogenen Freundin hat fast jede Frau aus Manhattan schon hinter sich. Nur kaum eine hat sie wirklich genossen. Tatsächlich befinden sich die meisten nach ihrer Rückkehr in die Stadt in einem emotionalen Zustand, der irgendwo zwischen Schwindelgefühl und Depression liegt. Hier folgt nun eine solche Geschichte. Jolie Bernard war Agentin für Rockbands bei International Creative Management. Vor 5 Jahren wohnte sie, wenn sie nicht in ihren Cowboy-Stiefeln durch die Welt stapfte, mit Rockstars herumhing und gelegentlich auch mit ihnen ins Bett stieg, in New York in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit schwarzen Ledersofas und gigantischer Stereoanlage. Sie hatte lange Haare und eine knackig schlanke Figur mit großen Titten. Und wenn sie nach Hause kam, hatte sie 1 Million Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Und wenn sie ausging, hatte sie Geld und Drogen in ihrer Handtasche. Sie war sozusagen berühmt. Und dann geschah es. Niemand hätte je damit gerechnet, doch es geschah. Was nur beweist, dass man solche Dinge nie voraussehen kann. Sie wurde 35 und traf diesen Investmentbanker, der für Salomon Brothers arbeitete. Und ehe man sich's versah, waren sie verheiratet, Jolie wurde schwanger und sie zogen nach Greenwich. »Es wird sich nichts ändern«, sagte sie. »Wir werden uns auch weiter treffen wie bisher. Ihr könnt uns besuchen und im Sommer veranstalten wir Barbecues.« »Ja, ja, ja«, sagten wir. 2 Jahre vergingen. Wir hörten, dass sie einen Hosenscheißer bekommen hatte, dann einen zweiten. Wir konnten uns nie erinnern, wie sie hießen oder ob es Jungen oder Mädchen waren. »Hey, wie geht's Jolie?« fragte ich Miranda immer mal wieder. Sie war einmal Jolies beste Freundin gewesen. »Weiß nicht«, antwortete Miranda dann immer. »Jedes Mal, wenn ich sie anrufe, kann sie nicht sprechen. Entweder kommt gerade der Mann für die Sprinkleranlage oder sie hat das Kindermädchen beim Haschrauchen in der Waschküche erwischt oder eins der Kinder plärrt.« »Grauenvoll, einfach grauenvoll«, sagten wir dann immer und vergaßen die Sache. Und dann, vor 1 Monat, geschah das Unvermeidliche. Weiße Einladungskarten mit einem Rand aus rosaroten Blümchen trudelten ein und zitierten uns, 4 von Jolies Freundinnen, zu einer Brautparty, die sie in ihrem Haus veranstaltete. Das Ganze sollte an einem Sonnabend um 1 stattfinden. Wirklich, wie Miranda bemerkte, zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt für so ungefähr das Letzte auf der Welt, was man an einem Samstagnachmittag machen möchte, sich nach Connecticut zu schleppen. »Jolie hat angerufen und mich angefleht«, sagte Miranda. Sie meinte, sie wollte ein paar ihrer Freundinnen aus der Stadt dabei haben, damit es nicht ganz so langweilig wird. »Der Kuss des Todes«, sagte ich. Dennoch beschlossen die 4 Frauen zu fahren. Samantha, 32, Abteilungsleiterin eines Privatsenders, Sarah, 38, die ihr eigenes PR-Unternehmen führte, Belle, 34, Bankerin und in unserer Truppe die einzig Verheiratete, und ich, 34, eine Art Journalistin. Natürlich war der Samstag der bisher schönste Tag des Jahres, sonnig, 21 Grad. Als wir uns an der Grand Central Station trafen, jammerten sofort alle los, dass wir am schönsten Tag des Jahres in Jolies Haus herumhocken sollten, auch wenn keine von uns als eingefleischte Großstadtbewohnerin jemals vor die Haustür ging, wenn es irgendwie zu vermeiden war. Die Probleme fingen im Zug schon an. Wie üblich war ich erst um 4 Uhr morgens ins Bett gekommen, hatte einen fürchterlichen Kater und ständig Angst, ich müsse mich übergeben. Belle geriet in einen Streit mit der Frau vor ihr, deren Kind andauernd oben über die Lehne guckte und ihr die Zunge herausstreckte. Dann verriet Sarah, dass Jolie bei den anonymen Alkoholikern war. Seit 3 Monaten schon. Was bedeutete, dass es auf der Brautparty möglicherweise keine Cocktails geben würde. Samantha und ich beschlossen, augenblicklich bei der nächsten Station auszusteigen und in die Stadt zurückzufahren. Aber Belle und Sarah hielten uns davon ab. Und dann sagte Sarah zu mir, dass ich vielleicht ebenfalls den anonymen Alkoholikern beitreten solle. Der Zug hielt in Greenwich und wir 4 Frauen quetschten uns auf den Rücksitz eines weiß-grünen Taxis. »Warum tun wir das?«, fragte Sarah. »Weil wir müssen«, sagte ich. »Ich hoffe nur, dass Sie nicht irgendwelche modernen Gartengeräte herumliegen haben«, meinte Samantha. »Wenn ich Gartengeräte sehe, schreie ich los.« »Und ich schreie los, wenn ich Kinder sehe.«
»Seht doch, Gras, Bäume, genießt den Duft vom frisch gemähten Gras«, sagte ich. Meine Stimmung hatte sich auf mysteriöse Weise gebessert.
Alle sahen mich misstrauisch an. Das Taxi hielt vor einem weißen Haus im Kolonialstil, dessen Wert man durch ein spitzes Schieferdach und Balkone im ersten Stock offensichtlich noch gesteigert hatte. Der Rasen war sehr grün und um jeden der vereinzelten Bäume im Garten waren rosa Blumen gepflanzt.
»Oh, was für ein süßes Hündchen«, rief ich, als ein Golden Retriever bellend über den Rasen lief.
Am Ende des Gartens wurde er jedoch schlagartig zurückgeworfen, als wäre dort eine unsichtbare Leine gespannt. Samantha zündete sich eine blaue Dunhill an.
»Unsichtbare elektrische Zäune«, erklärte sie, »haben Sie hier alle, und ich wette, dass wir uns alles darüber anhören müssen.«
Einen Augenblick lang standen wir in der Auffahrt und starrten auf den Hund, der inzwischen gebändigt, aber mit mutig wedelndem Schwanz mitten auf dem Rasen saß.
»Können wir jetzt wieder in die Stadt fahren, bitte?«, fragte Sarah.
Im Haus saßen bereits ein 30 Frauen mit übereinander geschlagenen Beinen im Wohnzimmer und balancierten Kaffeetassen auf den Knien. Kalte Platten standen auf dem Tisch, Gurkensandwiches und Käsetortillas mit Salsa. Am äußersten Tischrand stand ungeöffnet und unberührt eine große Flasche Weißwein, die ganz beschlagen war. Die zukünftige Braut Lucy wirkte durch unsere Ankunft irgendwie verängstigt. Man wurde einander vorgestellt. Eine Frau namens Bridget Chalmers, von Kopf bis Fuß in Hermes gehüllt, nippte an etwas, das wie eine Bloody Mary aussah.
»Ihr Mädchen seid aber spät dran. Jolie dachte schon, ihr kommt nicht mehr«,
sagte sie in diesem ganz besonderen, gehässigen Tonfall, wie ihn Frauen nur untereinander fertigbringen.
»Tja, der Zugfahrplan«,
meinte Sarah entschuldigend und zuckte mit den Schultern.
»Pardon, aber kennen wir uns?«,
flüsterte Samantha in mein Ohr. Was Samantha betraf, bedeutete das, dass zwischen ihr und Bridget von nun an Krieg herrschte.
»Ist das eine Bloody Mary?«, erkundigte ich mich.
Bridget und eine der anderen Frauen sahen sich an.
»Um genau zu sein, ist es eine Virgin Mary«, erklärte sie.
Sie blinzelte kurz in Jolies Richtung.
»Ich habe das jahrelang mitgemacht, all das Trinken und Feiern. Und dann, ich weiß nicht, wird's einfach langweilig. Man beschäftigt sich mit wichtigeren Dingen.« »Das einzig Wichtige für mich ist jetzt Wodka«, sagte ich und presste die Hände an den Kopf. »Ich habe einen fürchterlichen Kater, wenn ich keinen Wodka bekomme.« »Raleigh«,
rief eine der Frauen auf der Couch und lehnte sich vor und zurück, um in das nächste Zimmer zu spähen.
»Raleigh, geh raus zum Spielen!«
Samantha beugte sich zu mir. »Meint ihr ihren Hund oder ihr Kind?« Dann wandte sich Samantha an Bridget.
»Also erzählen Sie mal, Bridget«, sagte sie. »Was genau machen Sie eigentlich?«
Bridget öffnete den Mund und schob eine Käsetortilla hinein.
»Ich arbeite zu Hause. Ich habe eine eigene Beratungsfirma.«
»Ich verstehe«, meinte Samantha.
»Und worüber beraten Sie?«
»Computer.«
»Sie ist sozusagen der Bill Gates unserer Nachbarschaft«, sagte eine andere Frau namens Marguerite, die Evian aus einem Weinkelch trank. »Immer wenn wir ein Problem mit unseren Computern haben, rufen wir Bridget und sie bringt's in Ordnung.«
»Das ist ja so wichtig, wenn man einen Computer hat«, meinte Belle. »Computer können ganz schön vertrackt sein, besonders wenn man es nicht gewohnt ist, damit umzugehen.«
Sie lächelte.
»Und was machen Sie, Marguerite? Haben Sie Kinder?«
Marguerite errötete leicht und blickte zur Seite. »Eins«, erwiderte sie ein wenig sehnsüchtig, »einen wunderschönen kleinen Engel. Natürlich ist er gar nicht mehr so klein, er ist 8 in diesem typischen Rabaukenalter, aber wir versuchen es gerade mit dem 2.
»Margie gehört zur In-vitro-Szene«, erklärte Jolie und fügte in den Raumgewand hinzu. »Ich bin ja so froh, dass ich meine beiden gleich hinter mich gebracht habe.«
Unglücklicherweise suchte ich mir genau diesen Moment aus, um mit einem großen Glas Wodka, in dem 2 Eiswürfel schwammen, aus der Küche zu treten. »Da wir gerade von Hosenscheißern reden«, sagte ich, »Bells Mann will, dass sie schwanger wird, aber sie will nicht. Also geht sie in die Apotheke, um so einen Test zu holen, der dir sagt, wann der Eisprung ist. Und die Frau hinter der Theke sagt, viel Glück. Und Bell sagt, nein, nein, sie verstehen nicht, ich nehme das, damit ich weiß, wann ich keinen Sex haben darf. Ist das nicht zum Brüllen?«
»Ich kann doch unmöglich im Sommer schwanger werden«, sagte Bell. »Nicht auszudenken, wenn mich in dem Zustand irgendwer im Badeanzug sieht.«
Bridget lenkte auf das ursprüngliche Gesprächsthema zurück.
»Und was tun Sie, Samantha?«, fragte sie. »Sie leben in der Stadt, ja?«
»Ja, also um es genau zu sagen, bin ich Leiterin eines Fernsehsenders, Kabelfernsehen.«
»Ach, ich liebe Kabel«, sagte eine Frau namens Rita. Mit 3 dicken, goldenen Halsketten und einem Verlobungsring mit 12-karätigem Saphir neben dem saphirverkrusteten Ehering.
»Ja«, sagte Bell und lächelte zuckersüß. »Samantha ist unser eigener kleiner Bob Pittman. Das ist der, der MTV gegründet hat«, fügte sie erklärend hinzu.
»Oh, ich weiß«, erwiderte Rita. »Mein Mann ist bei CBS. Ich muss ihm erzählen, dass ich sie kennengelernt habe, Samantha. Ich bin sicher, er...« »Nun, damals war ich seine Assistentin, bis sie herausfanden, dass wir miteinander ausgingen. Insbesondere, weil er zu der Zeit noch verheiratet war.«
Sie und die anderen Frauen aus Connecticut tauschten Blicke. Ich ließ mich neben Rita aufs Sofa plumpsen und verschüttete dabei ganz aus Versehen etwas Wodka.
»Oh, tut mir leid, ich bin heute so ungeschickt. Serviette?«
»Ist schon okay«, meinte Rita.
»Das ist ja so faszinierend«, sagte ich, »sich einen verheirateten Mann zu angeln. Ich würde das nie hinkriegen. Vermutlich würde ich mit seiner Frau als bester Freundin enden.«
»Dafür gibt es ja diese Kurse bei den Eheberatungsstellen. Fortbildung für frustrierte Frauen«, meinte Sarah trocken.
»Also ich hätte keine Lust, bei solchen Kursen zwischen einem Haufen Verlierer zu hocken«, sagte ich.
»Ich kenne eine Menge Leute, die schon mal Kurse bei der Eheberatung besucht haben, und die sind ganz gut«, verkündete Bridget.
»Was war noch unser Lieblingskurs?«, fragte Rita. »Der S&M-Kurs. Wie werde ich Domina?«
»Tja, auspeitschen ist so ungefähr die einzige Möglichkeit, um meinen Mann wachzuhalten«, meinte Bridget. »Sex in der Ehe.«
»Falls ich jemals schwanger werde«, verkündete Bell, »bleibe ich 9 Monate im Haus. Ich will niemanden sehen.«
»Ich denke, ich könnte mich daran gewöhnen«, meinte Sarah trübsinnig und starrte aus dem Fenster. »Sie haben Häuser und Autos und Kindermädchen. Ihr Leben scheint so einfach. Ich bin neidisch.«
»Was machen die den ganzen Tag? Das möchte ich mal wissen«, sagte Samantha.
»Sie haben nicht mal Sex«, sagte ich.
Ich dachte an meinen neuen Freund, Mr. Big. Im Moment lief ja alles toll, aber nach 1 Jahr oder 2, wenn es überhaupt so lange gehen würde, was wäre dann?
»Ihr werdet nicht glauben, was ich über Bridget gehört habe«, sagte Bell. »Während ihr Mädels da oben wart, zog Jolie mich in die Küche. Sei nett zu Bridget«, sagte sie. »Sie hat ihren Mann Ted gerade in Flagranti mit einer anderen erwischt.«
Die andere war Bridgets direkte Nachbarin, Susan. Susan und Ted arbeiteten beide in der Stadt und waren das letzte Jahr über zusammen mit dem Auto zum Bahnhof gefahren. Als Bridget sie erwischte, war es 10 Uhr abends und sie lagen angetrunken im Wagen, der am Ende ihrer Sackgasse parkte. Bridget ging gerade mit dem Hund Gassi. Sie riss die Wagentür auf und tippte Ted auf die nackte Arschbacke.
»Wheaton hat die Grippe und will seinem Daddy gute Nacht sagen.«
Dann ging sie zurück ins Haus. Die folgende Woche über ignorierte sie den Vorfall, während Ted immer nervöser wurde und bis zu 10-mal täglich vom Büro aus anrief. Immer wenn er versuchte, das Thema anzuschneiden, erzählte sie ihm irgendwas über die Kinder. Schließlich, am Samstagabend, als Ted sich betrank und Margaritas auf der Terrasse mixte, sagte sie es ihm. Ich bin wieder schwanger, 3. Monat. Wir müssen diesmal also keine Angst vor einer Fehlgeburt haben. Freust du dich, Liebling?
Dann nahm sie den Krug mit den Margaritas und schüttete sie ihm über den Kopf.
Typisch, sagte ich, die ich mir mit einer Ecke meines Streichholzheftchens die Fingernägel säuberte. Ich bin ja so froh, dass ich meinem Mann vertrauen kann, sagte Bär.
Ich bin erschüttert, sagte Samantha. Als der Zug über eine Brücke fuhr, sahen wir die Stadt braun und bedrohlich aus der Dämmerung aufragen.
Ich brauche einen Drink. Kommt jemand mit?
Nach 3 Cocktails im EC rief ich Mr. Big an.
Jojo, sagte er. Was gibt's?
Es war grässlich, kicherte ich. Du weißt, wie sehr ich sowas hasse. Sie haben nur über Babys geredet und Privatschulen und wie dieser Bekannte von ihnen aus dem Country Club rausgeschmissen wurde und wie eins ihrer Kindermädchen einen neuen Mercedes zu Schrott fuhr.
Ich konnte hören, wie Mr. Big seine Zigarre paffte.
Mach dir keine Sorgen, Kleines. Du wirst dich daran gewöhnen, sagte er.
Träum weiter, sagte ich.